Riding. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thank You for Riding Podcast, powered by Deuter. Heute habe ich mich mal aufgemacht ins schöne Frankenland, genauer gesagt ein bisschen hinter Nürnberg. Und da treffe ich eine Mountainbikerin. Ja, ihr habt richtig gehört, endlich mal wieder eine Frau. Letztes Mal habe ich mich schon beschwert, dass es fast keine Frauen oder Mädels mehr im Podcast gibt. Jetzt hatten wir erst Ines Thoma und heute meinen jetzigen Gast. Da geht's vielleicht gar nicht so um sonst wie immer höher, schneller, weiter. Um Mountainbiken geht's aber trotzdem. Warum ich jetzt so ein Geheimnis draus mache, ach, soll sie euch am besten einfach selber sagen. Hallo Kerstin.
Hallo Rainer. Ja, ich freue mich, dass ich da bin und dass wir uns auch so treffen. Ja, ich sitze hier im Frankenland und sitze jetzt doch schon seit hier ging es auch los. Also ich habe hier echt so vor über 25 Jahren das Mountainbiken angefangen. Wobei ich muss sagen, für mich ging es ja auch eine Zeit lang um höher, schneller, weiter. Ich bin ja auch ganz viele Jahre Rennen gefahren und damit kriegst du mich immer auch noch. Aber in meiner jetzigen Situation oder Position, da begleite ich eher Leute dabei.
Heißt, was heißt begleiten?
Genau, ich betreue natürlich Rennsportler, sowohl als Fahrtechniktrainerin als auch Mentalcoach. Aber ich habe auch ganz viele Freizeit-Breitensportler. Und da kann es natürlich auch darum gehen, jetzt endlich mal die Spitzkehre zu schaffen. Ich hatte heute früh ein Sprungcoaching, ja, den Sprung zu knacken. Ja, oder einfach mit mehr Spaß zu fahren oder eben auch nach dem Sturz. Ja, das sind auch ein Thema, wo ich sehr, sehr viele habe. Also Mountainbiker, die ich gerade nach Stürzen begleite, die da mentale Blockaden haben, ja, da auch wieder Spaß zu kriegen, Sicherheit zu kriegen und sich weiterzuentwickeln.
Ja, das klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Aber bevor wir uns über die Gegenwart unterhalten, lass uns noch mal ganz kurz die Zeitreise zurückmachen. Wie ging es denn bei dir los mit diesem Fahrradfahren, mit dem Mountainbiken und dann ja doch tatsächlich deine Profikarriere? Wenn wir jetzt all deine Platzierungen aufzählen würden, kriegen wir allein damit schon eine Stunde voll.
Ja, da ist eigentlich wirklich viel passiert. Ja, das war ja früher, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen mit dem, was jetzt ist, vor 25 Jahren. Das war ja eher das Bergradeln. Also mein Vater, der war viel Bergsteigen und ich wollte dann irgendwann ein Mountainbike. Hab das auch bekommen. Und dann haben wir angefangen, hier in der Gegend, ja, rumzuradeln. Auf den Trails, auf den Schotterwegen, mit viel rudimentären Kenntnissen als dessen, was man jetzt hat. Weil mit den Felgenbremsen, mit irgendeiner Federgabel, die nicht wirklich gefedert hat. Und mit der Ansage, wenn es halt runtergeht, gehst du nach hinten.
Also du kommst noch aus der ehrlichen Zeit.
Ja, genau. Und natürlich ging es damals nicht ums Bergabfahren, sondern es ging wirklich ums Berghochfahren. Und ich bin ja dann auch Rennen gefahren, auch Langdistanz-Marathon. Da ging es ja um viele Höhenmeter, möglichst schnell die ersten 10 Jahre im Rennsport. Ja, man musste möglichst gut bergabfahren, aber es ging um, ja, Rennen gefahren mit über 3000 Höhenmetern. Und da war viele Jahre einfach der Fokus des Berghochfahren. Und das sind auch ein bisschen meine Wurzeln. Ich fahre immer noch gerne ausdauerorientiert und bin ja dann gewechselt ins Enduro-Lager, war da Enduro-Profi. Und das war natürlich für mich die ideale Kombination, weil ich bin international gefahren. Ich habe ein Rennen in Deutschland gehabt in 4 Jahren. Und da musste ich natürlich richtig fit sein. Die langen Rennen bin ich gefahren und die Kombination aus der Fahrtechnik. Das war natürlich super.
Also das war aber noch in den Marathon- und Quäl-Dich-Zeiten. Oder bist du dieses wirklich eine Rennen auch dann Enduro schon hier gefahren in Deutschland? Oder warst du immer schon Grenze auf, rüber?
Nee. Also ich bin wirklich 10 Jahre Focus Cross-Country. Marathon bin ich gefahren und ich habe parallel studiert. Ich habe ursprünglich BWL studiert. Ich habe danach im Projektmanagement gearbeitet, in der Agentur für Kommunikation. Also das lief immer zweigleisig. Und dann war so ein Jahr, da wollte ich eigentlich von der Agentur auf Unternehmensseite wechseln und habe mir gedacht, naja, jetzt nimmst du dir mal ein Jahr Auszeit. Ich gehe nach Australien, ich war dann im Bundeslehrteam und ich habe geguidet und habe gedacht, ich mache ein Jahr. Naja, aus dem Jahr, das ist jetzt über 10 Jahre Selbstständigkeit geworden und ich habe dann nach dem Jahr nochmal einen Profivertrag für Enduro unterschrieben und das wirklich einen kompletten Disziplinwechsel vollzogen und war dann einfach nochmal rein auf der Enduro-Schiene unterwegs.
Aber funktionierte das so einfach, dass man sagt, von Ausdauer, Langstrecke, bergauf, quälen, plötzlich Fullface auf und nach unten?
Naja, das ist ja nichts, wo du einfach so machst, wie alles im Leben, es braucht einen Plan. Das heißt, ich habe mir auch einen Plan gemacht. Ich habe mir geschaut, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und was muss ich lernen? Und daran habe ich angesetzt. Ich habe mir einen Fahrtechniktrainer genommen, einen Downhill-Coach und habe mit dem gezielt an der Fahrtechnik trainiert. Das heißt, ich habe daran gearbeitet. Ich habe natürlich geschaut, ich brauche ein ganz anderes Kraftpensum. Und im Marathon Cross-Country ist es ja nicht wichtig, dass du irgendwie starken Oberkörper hast. Du musst da eine gewisse Stabilität haben. Ich habe gewusst, ich brauche eine ganz andere Stabilität. Also habe ich ganz viel Krafttraining gemacht. Und ich habe auch gewusst von der Trainingsplanung her, ich habe mir ja schon vorher meine Trainingspläne selber geschrieben, ich brauche sehr viel mehr Spritzigkeit. Also auch da habe ich es umgestellt. Und ich habe natürlich auch mir das ganze Know-how angeeignet. Wie ist es mit den Bikes? Wie ist es mit Setup? Was brauche ich an Equipment? Und habe da unglaublich viel gelernt in der Zeit. Ja, auch von meinen Teamkollegen. Also das waren ganz, so wirklich, es war wirklich ganz, ganz viel, was es Neues zu lernen gab. Das wusste ich alles nicht. Aber ich habe mich einfach hingesetzt und habe angefangen und habe mir das angeeignet, was mir gefehlt hat. Ja.
Ja, aber das ist ja dann eigentlich ja ganz cool, weil dann hast du ja wirklich alles, was du jetzt mittlerweile wahrscheinlich vermittelst, dir ja selbst auch wirklich mal alles, ja, wie sagt man, from scratch beigebracht.
Genau, ich mir selber oder ich habe mir die Leute gesucht, die das Know-how hatten. Na, also beides, aber es gab ganz viel zu lernen und ja, und da habe ich natürlich auch profitiert. Ich bin in dem Profiteam für BMC gefahren. Das war halt Wahnsinn, was ich da an Unterstützung hatte, was ich da lernen durfte, lernen konnte. Da bin ich unglaublich dankbar dafür. Ja, also auch von meinen Teamkollegen und von den ganzen Möglichkeiten. Ja.
Und wie lief dann deine Enduro-Profi-Karriere?
War ganz, ganz spannend. Also meine Stärke war ja die Physis. Und dadurch konnte ich auch die langen Rennen fahren. Und Dudi lief echt, ich bin total happy. Also mein bestes World Series-Resultat war 13. Aber ich habe zum Beispiel die Track Bike Attack gewonnen. Ja, das Massenstart-Downhill-Rennen in der Lenzerheide. Ich bin bei einer Trans-Savoy, das ist ein Enduro-Etappenrennen von Val d'Isère nach Chamonix. Das ist 6 Tage. Du fährst ungefähr 30.000 gezeitete Tiefenmeter in der Woche. Und ich bin da 2. geworden.
Okay.
Oder Shimano Epic Enduro, das ist auch eine lustige Geschichte. Ich bin ja vor ganz viel in Frankreich gefahren und dann habe ich, das war eines meiner ersten Rennen, ich glaube sogar das erste. Und dann habe ich das meiner Teamchefin geschickt, die Ausschreibung hat mein Dude Jane, das war damals die Jane Nüssli und du musst mir das nochmal erklären, weil da steht irgendwas mit 4200 Höhenmetern. Wie ist denn das? Irgendwas passt doch da nicht. Dann meint sie, doch, doch, das ist ein Ultra-Enduro-Rennen. Das sind 4200 Höhenmeter. Die musst du alles hoch und die musst du auch wieder runter. Und der Start ist nachts. Und die ersten 2 Stages sind quasi mit Lampe.
Wie? Und du musstest sie hochpedalieren?
Ja, und die Franzosen, die lassen dich halt auch tragen. Ne? Du konntest Sachen auch nicht hochfahren, sondern musstest auch tragen. Ich bin 2. geworden in dem Rennen.
Das 4 hoch, 4 runter.
Genau, 4200. Und das war gleich mein erstes richtiges Enduro-Rennen. Und das konnte ich halt einfach nur fahren, weil ich halt vorher schon einfach auch schon Rennen gefahren bin, weil ich die Physis hatte. Aber das war so der Einstieg. Es war über 2 Stunden gezeitete Abfahrtszeit. Und das in Südfrankreich. Es ist ein hammerschönes Rennen. Eine ganz, ganz tolle Gegend. War ein wahnsinniges Erlebnis, ja. Und das hat es mir halt ermöglicht, meine Physis vor allem da einfach sehr, sehr schnell Fuß zu fassen.
Aber danach ist doch eine Woche Sauerstoffzelt.
Naja, ich habe mir ziemlich Blasen gelaufen, das weiß ich noch, weil wir wirklich sehr viel laufen mussten. Das heißt, ich war hinterher platt, vor allem wegen den Füßen. Und natürlich habe ich Regenerationszeit gebraucht. Aber ich bin ja früher als Marathonfahrer auch mal 2 Langstreckenmarathons am Stück gefahren. Also ich weiß, ich bin einmal samstags bin ich die deutsche Meisterschaft in Garmisch gefahren und Sonntag bin ich nur den Teig-Tegernsee-Marathon gefahren.
Okay, aber es ist dann natürlich schwierig, wenn du jetzt wahrscheinlich Kunden hast, die dir von mangelnder Motivation berichten, weil ich glaube, das ist was du nicht nachvollziehen kannst, oder?
Also ich kenne beide Seiten. Ich kenne es auch bei meinem Kunden. Ja, ich kenne die übermotiviert sind, die zu viel machen, die sich zu wenig Pause gönnen. Auch das kann ein Thema sein. Und ich kenne natürlich auch die sich schwer tun aufzuraffen, ja. Aber Ein bisschen mehr habe ich sogar die zu viel machen.
Zu viel machen?
Ja, wo man schon immer ein bisschen gut auch schauen darf. Das ist, ich war ja selber so eine, ja. Ich kann ja auch da, ja, ich kann ja da auch mit dem Kopf durch die Wand gehen. Das kann ich schon auch nachvollziehen.
Ja, das glaub ich sofort. So, aber dann hast du diese ganzen, deine Enduro-Karriere und währenddessen hast du ja zeitgleich auch, weil das gerade vorher schon ja war, das Stichwort Zweigleisigkeit, dass du das eigentlich immer dann schon so parallel gemacht hast. Hast du da das schon so wirklich bewusst angegangen für die Zeit nach dem Mountainbiken oder hat dich einfach die Dinge interessiert, die du dann gemacht hast?
Also das fing ja an, ja, also das lief ja immer zweigleisig. Als Studentin, klar, da habe ich natürlich studiert und habe trainiert. Das hat echt gut funktioniert. Ich habe damals in Würzburg studiert. Dann in der Agenturzeit, da hatte ich einen Vertrag, der mir sehr viel Flexibilität ermöglicht hat. Also das hat auch gut funktioniert, zweigleisig. Wobei ich muss sagen, wenn ich große Projekte hatte, dann war die Kombination nicht leicht. Also das ist dann, da weiß ich dann, ich hatte immer ein großes Projekt, das lief ab August. Da bin ich dann auch den Herbst nichts mehr gefahren. Ja. Und dann, wo ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da habe ich dann auch gemerkt, das Rennen fahren und das viele Guiden, das funktioniert gar nicht so gut miteinander. Weil wenn man viel guidet, dann ist man viel auf dem Rad, das ist aber kein Training. Und dann kam ja der Vertrag über BMC und dann habe ich alle Jobs halbiert. Das war einfach super, weil ich wirklich einen super Vertrag hatte. Und die Kombi, die lief eigentlich recht gut. Bis dann irgendwann der Gedanke kam, was mache ich eigentlich, wenn ich keine Rennen mehr fahre? Oder was mache ich denn langfristig? Und bisher ist es ja alles eher so, es war eher so im Flow, ja, und das war aber so ein Punkt und das hat mich nicht mehr losgelassen. Also was mache ich? Gehe ich wieder zurück in ein Unternehmen? Gehe ich zurück ins Business? Bleibe ich selbstständig? Und dann war ich selber im Coaching. Und wir haben uns mal angeschaut, was bin ich so für ein Typ, was liegt mir? Und wir sind dann schon draufgekommen, dass von meiner Persönlichkeit mir das Thema mit der Selbstständigkeit schon liegt. Aber es braucht ein zweites Standbein. Und in dem Coaching kam dann auch raus, dass es dann das Standbein mental wird. Ich habe damit schon geliebäugelt, aber wie es so oft ist, manchmal liebäugelt man mit was, aber so den Schritt macht man dann doch nicht. Und das war einfach nochmal wirklich ein super Coaching und ab da habe ich dann angefangen, aktiv den Weg zu gehen und mir das bewusst aufzubauen. Das heißt, es war dann 2016, wo ich dann angefangen habe, die Coaching-Ausbildung zu absolvieren. Und wie es so ist, du machst eine Coaching-Ausbildung, bist Mentalcoach und denkst, so, jetzt bin ich Mentalcoach. Jetzt habe ich was drauf, Kunden, jetzt kommt mal. So, mit einem Zertifikat merkt man erstmal,
ja, vor allem mit einem Zertifikat kommst du ja in Deutschland auch nicht weit.
genau. Und dann habe ich erstmal gecheckt, nachdem ich, das war wirklich eine mehrteilige Ausbildung, habe aber trotzdem erstmal gecheckt, wow, das Thema ist richtig komplex. Und habe jetzt insgesamt, ich glaube, um die 130 40 Tage Coaching-Ausbildung. Ich müsste jetzt echt nochmal schauen. Ich habe wirklich jetzt mittlerweile sehr viele andere Ausbildungen gemacht und auch Vertiefungen und habe auch meinen eigenen Stil gefunden und bin auch sattelfest geworden. Aber es hat echt 3-4 Jahre gedauert, bis ich sattelfest geworden war und bis ich das auch ins Laufen gebracht habe. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich diese Zeit invest gehen muss. Finanziell auch und wirklich, das ist ja auch Energie, was ich reinstecke. Ja. Und das war bewusst, das aufzubauen und da zweigleisig.
Aber wenn man da jetzt auch so in deine Vita guckt oder auf deiner Webseite, das ist ja auch wirklich Wahnsinn, was du mittlerweile gefühlt alles zertifiziert hast. Also das ist ja tatsächlich von noch dazu Yoga-Lehrerin auf irgendeinem Level über Kinesiologie, das ist meiner Meinung nach das mit den Tapes. Dann hast du noch den ganzen normalen Mountainbike-Guide und da gibt's auch immer noch weitere Puzzleteilchen, die du dir selbst auferlegst oder hinzuaddierst und das ganze Coaching-Thema.
Ja, also ich glaube, das, was mich auszeichnet, Stillstand ist für mich Rückschritt. Und Ich glaube, das zeigt, ich bin zum einen ein sehr ausdauernder Mensch, sonst wäre ich die Rennen nicht gefahren. Ich kann dranbleiben. Und für mich ist es wichtig, mich permanent zu hinterfragen und permanent mich weiterzuentwickeln. Und dafür stehe ich. Das wissen auch meine Kunden. Das kriegen die mit. Wenn die vor 4 Jahren einen Fahrtechnikkurs bei mir gemacht haben, dann bin ich jetzt schon wieder Schritte weiter und die lernen wieder neue Sachen von mir. Auch mit Mentalcoaching. Ich bilde mich da permanent fort, um einfach noch besser zu werden und wirklich noch besser drauf eingehen zu können, ja, damit ich das versprechen kann oder das, was ich verspreche, auch halte. Das ist mir immer total wichtig. Das ist auch Sinn von dem Marketing. Ich könnte total viele Versprechungen machen. Ja. Und ich glaube, ich hätte, vielleicht wenn ich viel lauter wäre, gleich viel, viel mehr Kunden. Aber mir ist es immer wichtig, dass ich das, was ich nach außen transportiere, dass ich da auch dahinter stehen kann. Und dass ich da, dass auch die Leistung da hinten passt, weil dann ist es langfristig. Und ich möchte langfristig selbstständig sein. Ich möchte langfristig, ich habe viele Kunden, die betreue ich seit über 10 Jahren. Die kommen immer noch. Also das ist einfach schön zu sehen, wie viele wiederkommen, wie viele mich weiterempfehlen. Und mir war es immer wichtig, mein Business nachhaltig aufzubauen. Und dazu zählt auch, dass ich dranbleibe.
Ja, und wahrscheinlich ist es doch auch so eine Komponente dieses vermeintlich ganzheitlichen Ansatzes, oder? Weil ich meine, wahrscheinlich ist es, jemand kommt zum Guiding. So, dann merkst du aber, die hat Probleme mit der Wurzel. So, dann kannst du dir wahrscheinlich die Theorie schon erklären, wie man über Wurzel fährt. Wenn der Kopf aber trotzdem nicht über die Wurzel fahren will, dann hättest du dir da sozusagen deinen eigenen nächsten Ansatzpunkt schon wieder geschaffen. Dass das jetzt dann vielleicht ein bisschen einen Hahn herbeigezogen ist, aber dass du dann am Schluss merkst, der hat so einen verkrampften Nacken, dem klebe ich jetzt noch 2 Tapes drauf, dann kommt der vielleicht auch über die Wurzeln. Das ist ja auch so ein Punkt. Oder liege ich da falsch?
Ja.
Vielleicht mit den Nackentapen.
Also ich kann ganzheitlich schauen. Kurzer Hinweis. Das mit Kinesiologie ist eine Coaching-Form, wo ich über einen Muskeltest, über einen Bodyfeedback-Test
arbeite. Da war ich in meinen Tapes falsch.
Also ich klebe nichts. Ja, ja, genau, die gibt's auch. Aber das, was ich meine, das ist ein Coaching-Ansatz, wo du ganz viel mit dem Körperfeedback arbeitest. Was halt super ist. Und gerade Sportler haben da echt ein feines Körpergefühl. Und arbeite ich da sehr, sehr gern auch damit. Aber das ist schon so, ich mache ein Beispiel. Zu mir kommen ja viele, die sagen, hey, ich habe da und da ein Problem. Und es ist mental oder fahrtechnisch und sind sich aber selber nicht sicher. Oder, ich mache ein anderes Beispiel, ich hatte eine, die hat einen Sturz gehabt. Und die hat eine mentale Blockade danach gehabt und war auch in einem Fahrtechniktraining, was ausgelegt war nach Stürzen. Und hat gehofft, dass dieses Fahrtechniktraining ihre Blockade behebt. Hat dieses Fahrtechniktraining gebucht und es hat nichts gebracht. Dann kam sie zu mir. Ich könnte jetzt mit ihr an der Fahrtechnik-Ebene ansetzen, aber ich wechsle in dem Fall die Ebene auf mental und bringe sie auf einer anderen Ebene weiter. Das heißt, ich kann immer auch schauen, auf welcher Ebene setze ich an, um jemanden weiterzubringen. Oder ich mache ein anderes Beispiel. Es kam eine, die hat gesagt, hey, ich habe eine mentale Blockade, wenn es bergab geht. Und immer, wenn es bergab geht, geht nichts. Und dann stand die da und ich konnte auch wirklich nicht runterfahren. Nur hat sie nirgendwann gelernt, die Bremsen zu dosieren. Und jetzt stell dir vor, du stehst oben und du kannst nur zu und auf von der Bremse. Hey, da hätte ich auch nichts Angst, da hätte ich auch total Angst. Ja, und in dem Fall arbeite ich, auch wenn sie denkt, es ist mental, es ist aber nicht mental, sondern es ist die Ebene der Fähigkeit. Das heißt, wir haben erstmal an der Fahrtechnik gearbeitet, haben die Bremsdosierung und auch die gesamte Position verändert, verfeinert. Und dann steht sie oben und sagt, jetzt habe ich ja keine Angst mehr. Jetzt geht es ja plötzlich. Also das ist manchmal die Schwierigkeit zu schauen, was ist zum Beispiel auf der Ebene der, ich unterscheide insgesamt bei mir zwischen 7 Ebenen. Also ich schaue immer, auf welcher Ebene liegt es. Aber jetzt in dem Beispiel Ebene emotionale Blockade oder Fahrtechnik. Und es ist manchmal auch ganz wichtig rauszufinden, woran liegt es. Und da kann ich natürlich aus der Perspektive von der Fahrtechniktrainerin draufschauen. Und aus der Perspektive vom Mentalcoach und kann auf die Ebene wechseln, die wir brauchen, um die Blockade zu
Das ist natürlich schon gut, aber das Funktioniert das, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich, innerhalb von 30 Minuten? Nein, das ist ein Prozess.
Also wenn es auf der Ebene der Fahrtechnik ist, dann sehe ich das recht schnell. Wie jetzt heute früh, der Teilnehmer hat gemeint, er hat dann immer Angst beim Springen und vor allem bei der Landung. Und dann hat er gesagt, gut, ich schaue mir das kurz an. Der ist kurze Sequenz gefahren. Für mich war klar, okay, wir müssen an dem und dem und dem arbeiten, an der Fahrtechnik, damit er überhaupt sicher landen kann. Und das ist das, ich mache das ja einfach seit vielen Jahren. Und das wissen meine Kunden auch. Ich sehe die eine kurze Sequenz fahren und ich kann genau sagen, was wir verändern müssen und woran es liegt. Das ist aber das, weil ich das einfach schon so lange mache. Im Mentalen, da stelle ich erstmal viele Fragen und ich schaue erstmal, um was handelt sich das Problem? Wo soll es hingehen? Dann schaue ich auf welcher Ebene und dann weiß ich auch grob, mit welchen Interventionen wir arbeiten. Oder in welche Interventionen wir abbiegen. Und das heißt, zu wissen, wo wir hin müssen, das weiß ich auch relativ schnell. Aber wie auch beim Fahrtechniktraining, ich brauche erstmal Übung im Fahrtechniktraining und im Mentalcoaching brauche ich dann auch den Prozess mit den Interventionen, mit den passenden. Ja, das heißt, festzustellen, woran es liegt, das kann in der Regel sehr, sehr schnell gehen. Und dann aber die Arbeit, das heißt, ist es das Fahrtechniktraining oder das Mentalcoaching, das ist das, was dann die Zeit beansprucht. Ja, und das kann mit einem Coaching sein, das kann zwei, das kann drei Coachings brauchen. Ich kann da sehr effektiv arbeiten. Aber das kann dann einfach noch, das kommt.
Hast du selber bei deinem Privatkurs mit dem, der springen wollte, gerade selber von Angst gesprochen? Sind mentale Blockaden und Angst das Gleiche oder gibt es da schon nochmal einen feinen Unterschied?
Sagen wir mal so, die Emotion Angst, die kann bei einer emotionalen Blockade vorhanden sein. Die kann aber auch vorhanden sein, wenn die Fähigkeit fehlt. Stell dir einfach vor, du hast keine Ahnung, wie springen geht und du stehst vor einem 1,50 Meter Drop. Da hast du wahrscheinlich Angst. Nur ist die Angst jetzt wahrscheinlich berechtigt, weil du weißt nicht, wie es geht. Das ist in dem Moment keine emotionale Blockade, sondern das ist die Angst als sicherer Selbstschutz. Weil der sagt, hey Rainer, 1,50 Meter, du hast nur nicht einmal 30
Meter gesprungen.
Ich sage jetzt mal. Und das andere ist, ich mache das andere Beispiel. Du weißt, wie Springen geht. Du kennst den Bewegungsablauf. Du bist schon ganz oft gesprungen über 1,50 Meter. Und du stehst da und du fühlst dich wie blockiert. Das ist eine emotionale Blockade. Ja, das heißt, aus irgendeinem Grund, das kann zum Beispiel ein zurückliegender Sturz sein oder was auch immer, aber du weißt, wie es geht. Du weißt es eigentlich. Das ist so klare Sicht, gefühlte Barriere. Und das ist eine
emotionale. Und jetzt natürlich die Fragen aller Fragen. Und was dann tun?
Das ist das, womit ich dann im Coaching arbeite. Wo wir dann erstmal schauen, welche Infos braucht man? Auf welcher Ebene ist es, welche Emotionen löst es aus, wie merkst du das im Körper? Weil das ist ja nicht nur im Kopf, sondern du merkst es ja im Körper. Vielleicht schnürt es dir zu, du wirst steif, vielleicht verändert sich der Blick oder vielleicht ziehst du einfach intuitiv die Bremse. Das heißt, wir schauen auch, was passiert da im Körper und dann schauen wir an, welche Intervention brauchen wir, um die zu lösen. Das ist dann im Emotionscoaching. Eine Sitzung dauert ungefähr eine Stunde. Arbeite ich online, arbeite ich auch in Präsenz. Und das ist, wo wir dann genau damit arbeiten, mit der emotionalen Blockade und die.
Und das funktioniert tatsächlich innerhalb einer Stunde. Also natürlich kannst du da keine Garantie geben, aber in der Regel funktioniert das innerhalb von einer Stunde.
Also wir fangen an und wir schauen, wie weit wir kommen. Das kann sein, dass wir es klären könnten. Das kann sein, dass wir weitere Sitzungen haben. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte einen, der hat zwei Stürze gehabt und der ist 2 Jahre nicht mehr Rad gefahren. Nicht mal mehr mit dem Rad auf die Arbeit ein paar Meter. Ich habe mit dem gearbeitet. Es waren 3 Sitzungen. Und der ist am Pfingsten über die Mecklenburgische Seenplatte mit seinem Sohn gefahren. Und der ist 3 Jahre nicht mal mehr aufs Rad. Und bei ihm, der war wirklich so ein Begeisterter, das war kein Mountainbiker, sondern ein Radreisender. Das hat er geliebt. Und das war toll, einfach daran zu arbeiten. Wir haben in der ersten Sitzung direkt mit den Sturzerlebnissen gearbeitet. In der zweiten Sitzung haben wir mit seinem inneren Team gearbeitet, ja, dass auch so sein inneres Team ihn da gut auch unterstützt. Und in der dritten Sitzung haben wir die Radreise vorbereitet, das heißt geschaut, was könnte ihn da noch blockieren, was könnte da kommen, und haben das Ganze auch mental vorbereitet, dass er mental stark in die Radreise geht.
Gibt's da dann eigentlich jetzt einen Unterschied zwischen, sage ich mal, dem Otto-Normal-Fahrradfahrer, Mountainbiker, Hobbypiloten, wie ich jetzt zum Beispiel, bis hin zum Profilager? Weil ich glaube, heutzutage ist es ja wirklich so, wenn du Radprofi bist, es gibt ja mittlerweile für alles einen eigenen Trainer. Da hat ja jeder einen Athletiktrainer, einen Ernährungscoach, einen Mentaltrainer. Ohne dem geht ja so und so keiner mehr Fahrrad fahren. Gibt's da wirklich noch Unterschiede, als dass man sagt, nee, eigentlich sind's die gleichen Probleme wie der Nachbar oder der Top 10 UCI-Athlet?
Also prinzipiell so ist immer jedes Coaching anders. Ja, es gibt nie ein Pauschalrezept. Das macht das Ganze auch so komplex. Das heißt, es wird immer eine andere Lösung geben. Und das ist, ich trenne da gar nicht mit, das ist ein Rennfahrer und das nicht, weil jeder wird eine andere Lösung haben. Und auch jeder Rennfahrer wird eine andere Lösung haben. Aber es gibt natürlich ähnliche Themen. Bei Rennfahrern ist natürlich das Thema Wettkampfdruck groß. Im Rennen wirklich die gute Leistung, die beste Leistung abliefern. Bei einem Freizeitsportler ist es aber zum Beispiel jetzt endlich die Schlüsselstelle knacken. Oder hey, wenn es jetzt drauf ankommt, endlich diese Spitzkehre zu fahren. Das heißt, es sind herausfordernde Situationen. Beim Rennsportler ist es das Rennen. Beim Breitensportler ist es zum Beispiel für den Home Trace endlich die Schlüsselstelle. Und natürlich kann auch ein Rennsportler einen Sturz haben und eine emotionale Blockade. Genauso wie ein Breitensportler. Und nicht jeder Sturz braucht ein Coaching. Und nicht jeder Sturz bleibt hängen. Aber es gibt einfach Stürze, da fühlt man sich wie blockiert hinterher. Und beide brauchen auch Mut und Selbstvertrauen.
Ja, oder ich glaube, es muss nun gar nicht mal mit Sturz einhergehen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du dich auskennst, sage ich mal, mit dem Mountainbike beim Slopestyle. Es gab mal so eine Zeit lang, wo es immer wieder diesen Wettkampf Seminac gegen Brad Reeder gab. So, die zwei haben sich ja jetzt alles auf sportlicher Ebene bis aufs Blut bekämpft, sozusagen. Meistens ging Seminac als Gewinner raus und Reeder kam irgendwann dann mal mit so einer Doku über sich selbst und über diese Zeit raus, und die kann man so, ja, jetzt vielleicht ein bisschen salopp zusammenfassen, wo Reeder echt gesagt hat, also wenn ich schon gesehen habe, dass Seminac wieder startet, hatte ich schon keinen Bock mehr. So, was ihn halt so belastet hat, dass er halt oftmals, obwohl gleiches Level, halt dann Zweiter war. Und das ist doch wirklich die mentale Blockade aus dem Lehrbuch, oder?
Genau. Das sind so Themen, ne? Oder ich habe einen, immer wenn es wichtig war, hat er es vermasselt im Rennen, ja. Und das sind genau die Themen. Aber du musst erstmal wissen, dass es Leute gibt, mit denen du arbeiten kannst. Und das Zweite ist, du musst bereit dazu sein. Und ich erlebe das im Rennsport schon auch so, dass es dieses Thema gibt, ich muss doch stark sein. Und ich muss stark sein und ich muss nur noch mehr trainieren. Und ich erlebe eine höhere Bereitschaft im Breitensport als im Rennsport für Mentalcoaching. Ich habe viele Führungskräfte als Kunden. Ja, die haben zum Beispiel, die fahren in ihrer Freizeit Mountainbike. Die kennen Coaching aus dem Business. Die sind dem offen gegenüber. Und die buchen viel, viel früher ein Coaching als ein Rennsportler. Heißt natürlich auch, dass ich, wenn die Coaching kennen, dass ich da auch sattelfest sein muss. Aber ich habe viel, viel mehr Freizeitfahrer, die offener dafür sind als Rennsportler. Das meint man nicht, aber das ist das, was ich habe. Also ich habe mehr Rennsportler im Fahrtechniktraining als
wirklich, weil man das dann immer noch als vielleicht Schwäche ansieht.
Ich denke, es gibt verschiedene Faktoren. Ich denke, ein Faktor ist auch die Kostenlage. Weil es ist einfach im Mountainbike-Sport auch nicht so viel Geld. Das ist sicherlich ein Fokus. Aber es ist, ich erlebe das auch wirklich, die Bereitschaft. Ich kenne das auch von einigen, wo ich weiß, die Trainer legen das denen ans Herz und es wird empfohlen und sie kommen trotzdem nicht. Also das ist die Situation. Ich freue mich, wenn Rennsportler kommen. Habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass einfach, wir haben meine Breitensportler offener.
Also um Gottes Willen, ich möchte es auch auf gar keinen Fall auch schmälern, weil das ist ja auch gut, wenn man das macht. Und wahrscheinlich kennt es ja auch jeder aus seinem Alltag. Man kann hier und dort nicht runterfahren, springen, hast du schon gesagt, ist so ein Ding. Ich hatte das ja auch selber mal in der Podcast-Folge mit dem Andi Rieger gesagt, dass wenn ein Table an einem Sprung ist, ja, das ist überhaupt kein Problem. Schaufelst du mir da ein Loch rein und dann ist der nur 20 Zentimeter groß, bremse ich ab, verkaufe mein Fahrrad und sitze am Kiosk. So das geht einfach bei mir nicht. Und das, also es lacht immer jeder herzlich darüber. Und der Andi meinte eben auch, ja, das wäre halt dann so ein Schritt, dass man das so Schritt für Schritt machen müsste. Ja, das weiß ich selber, dass man das machen müsste.
Kann sein, und das wäre aber die Ebene der Fahrtechnik. Und es kann aber sein, dass du trotzdem auf der Ebene nicht weitergehst. Und deswegen wechsle ich dann häufig die Ebene. Weil ich kenne das, also ich war auch, ja, im Frühjahr, ich habe in Südafrika gecoacht und da hatten wir auch die Situation, das war wirklich eine ganz einfache Situation. Aber die konnte es nicht fahren. Und das war für den Kopf nicht erklärbar. Und du stehst da und du schüttelst den Kopf. Ich habe mir alles einfallen lassen als Fahrtechniktrainerin, was ich konnte. Keine Chance. Und das ist auch der Grund, warum ich aufs Mentalcoaching gewechselt habe, weil ich immer wieder erlebt habe als Fahrtechniktrainerin, es gibt Punkte, da komme ich nicht mehr weiter. Und das sind die Punkte, wo es einfach aus meiner Erfahrung wichtig ist, und jetzt die Ebene zu wechseln. Und es kann sein, dass man durch Schritt für Schritt trotzdem nicht weiterkommt.
Gibt es da aber dann da einen, ja, sage ich mal, einen Kniff, einen Trick, eine Übung, die man machen kann, ohne dass du jetzt dein komplettes Geschäftsgeheimnis verrätst?
Nee, also das ist, ich kann das schon erklären, aber das ist, also es ist ein Prozess. Es ist, ich mache das dann auch nicht immer schnell nebenbei im Trail. Das geht gar nicht. Ja, wir brauchen da Zeit, wir brauchen Ruhe, wir brauchen eine halbe Stunde, eine Stunde, auf jeden Fall Zeit, um uns damit mal zu beschäftigen. Weil wir müssen ja erstmal schauen, ja, was löst es aus? Woher kommt's her? Also was steckt da dahinter? Weil wenn ich die Ursache kenne oder wenn ich das Problem genauer erörtern kann, dann kann ich es ja lösen. Hier zu sagen, hey, mach mal ein paar Atemübungen, um dich zu entstressen, das ist so ähnlich, wie wenn ich dir eine Mülltüte über den Kopf stülp. Ja, ich stülp dir irgendwas über und nichts gegen Atemübungen. Die sind fein an der richtigen Stelle eingesetzt. In so einer Phase würd ich's nicht einsetzen, weil ich da schon genauer wissen möchte, um was dreht sich's und wie gehen wir dann auch weiter. Ja, das sind bestimmte Techniken aus dem Emotionscoaching, was ich nutze. Das könnten Klopftechniken sein, das kann schnelle Augenbewegungen sein, das sind alles so Fachbegriffe, so bifokale Achtsamkeit sein. Das sind die speziellen Techniken, um emotionale Blockaden zu lösen, weil die aktivieren bestimmte Bereiche in deinem Gehirn, damit sich die Emotion wieder regulieren kann. Weil in dem Moment ist die Regulation von der Emotion ist nicht mehr möglich. Und was in dem Moment in dem Coaching gemacht wird, ist, dass die Emotion sich wieder regulieren kann. Und das passiert eben über verschiedene, ich sag mal, Interventionsmöglichkeiten aus dem Emotionscoaching. Und ich muss aber immer schauen, und welche davon brauchen wir jetzt für dich?
Aber das klingt jetzt tatsächlich so, als, und wahrscheinlich begegnet dir das häufig, als dass man als der Otto-Normalverbraucher, wie jetzt ich, eine ganz andere Meinung von Mentalcoaching hat, als was es dann im Endeffekt ist, weil man oft schon sagt, ja, da musst du halt einfach ein bisschen, genau was du selber gesagt hast, Atemübungen machen oder stellst da halt vor, wenn du es im Traum fahren kannst, kannst du es in echt auch.
Red dir ein bisschen gut zu. Du kannst das, du schaffst das, ne? Und dann stehst du da, du atmest, du kannst
das. Ja, genau, das ist alles live erlebt, ne? Weil ich bin diese eine Strecke schon x-mal gefahren und ich weiß auch, wie es geht. Ich bin den Erdhügel schon hochgeklettert, ich habe mein Fahrrad reingehalten und so weiter und so fort. Ich habe auch schon ganz bewusst geatmet auf diesem Erdhügel. Ich fahre drauf zu und schon ziehe ich die Bremse.
Ja, ich grinse jetzt wirklich, weil das genau die Themen sind, ja. Oder auch diese positiven Selbstgespräche. Das kann wirkungsvoll sein, ja. Aber dieses, wenn du halt dastehst, ich kann das, ja, und du glaubst es innerlich nicht, dann ist es sogar noch schlimmer, als wenn du es dir nicht einredest, weil dann hast du noch mehr inneren Konflikt. Na, ich habe auch viele, die sagen, aber ich
Ja, aber
rede
das
mir ja schon
Problem ist, dann
immer
werde ich ja nur
zu.
noch sauer auf mich.
Dann, genau, ja. Und das sind auch so Sachen, wo ich dann super gerne auch mit dem inneren Team arbeite. Ja, mit so deinen Anteilen, die dich gut unterstützen. Na, da gibt es natürlich die Stimme, die vielleicht sagt, hey Rainer, komm, auf geht's, das packst du. Dann gibt es die Stimme, die vielleicht sagt, boah Rainer, was hast denn du
Ja,
da
die
vor?
kenne
Bist du
ich.
wahnsinnig? Und dann kommt vielleicht noch die oben danach drauf haut, jetzt siehst du mal, jetzt
Die
hast du
kenne
es
ich
wieder
auch.
nicht gemacht. Genau. Ja, die kenne ich auch so aus dem Coaching, ja. Und mit denen mal zu arbeiten, und zwar so, dass sie dich am Schluss auch gut alle
Okay,
unterstützen.
also das ist aber dann schon wiederum
Also das ist auch
komplexer
was, was
als
ich.
in einer Stunde lösbar.
Genau. Aber wobei mit dem inneren Team, da arbeite ich auch super gerne. Und wenn du mit einem arbeitest oder mit zwei, verändert sich ja auch das ganze System. Also das ist auch eine Arbeit, wo ich super gerne, gerade bei diesen inneren Konflikten. Es könnte übrigens auch der innere Schweinehund sein. wo ich super gerne ansetze, weil du fühlst dich wie in so einem inneren Konflikt. Und um genau das aufzugreifen. Und da muss ich aber sagen, da habe ich wirklich die Ausbildung, um sehr schnell und effektiv
Okay, und
reinzugehen.
wie passiert das? Passiert das bei dir, sage ich jetzt mal, live mit Präsenz, mit Fahrrad auf dem Trail oder auch gerne mal digital oder wie man es auch wiederum so schön hat, auf der Couch?
Ich gebe die meisten Coachings online. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen kommen meine Klienten von weit her zum Teil. Das heißt, ich habe Deutschland, Österreich, Schweiz und die würden gar nicht für eine Stunde hierher kommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Trennung von Fahrtechnik und Mental häufig wichtig ist. Ich habe angefangen mit Fahrtechnik und Mental an einem Tag, weil ich hatte einen Coachingraum fast direkt neben dem Fahrtechnikgelände. Und habe aber immer mehr festgestellt, dass es wahnsinnig viel auf einmal ist. Und manche haben auch gesagt nach dem Mentaltraining, boah, das war jetzt intensiv und das war super, aber ich bin jetzt erstmal platt. Und ich muss das jetzt erstmal verarbeiten und das war echt cool. Und ich habe jetzt angefangen, ich trenne es mittlerweile. Und gerade so bei schwierigeren Themen, wirklich Blockaden, zum Beispiel nach Stürzen, empfehle ich es, das zu trennen, weil das für den Prozess wesentlich besser ist. Und daher mache ich häufig das Mentalcoaching vor dem Fahrtechniktraining, wenn ich es mit einem Fahrtechniktraining kombiniere. Das heißt, wir treffen uns vorher online und sehen uns dann live in fürs Fahrtechniktraining. Oder aber, wenn es wirklich ein reines mentales Thema ist, dann treffen wir uns online.
Also die Couch ist Mythos.
Ja, die ist Mythos. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr drei. Es ist echt nur drei in Präsenz. Ja, aber das
Oh,
ist nicht
okay.
geschuldet, weil wirklich die räumliche Distanz oft einfach zu groß ist. Ja, wenn da 600 Kilometer dazwischen liegen,
Ja, um Gottes Willen.
dann, und das ist wirklich toll, also da so unkompliziert zu arbeiten. Das heißt, ich habe nach wie vor ein paar, wo ich es an einem Tag kombiniere. Das ist dann häufig auch zum Beispiel mentales Techniktraining für die Spitzkehre. Das ist jetzt nicht so emotional und das lässt sich super gut verbinden. Also das kann man schon mal an einem Tag machen, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, gerade bei größeren emotionalen Themen ist es besser, das zu trennen.
Aber die Spitzkehre machst du doch live, oder?
Genau, das ist, als wenn ich das dann die Spitzkehre live in der Fahrtechnik vermittle, aber es gibt auch mentales Techniktraining für die Spitzkehre. Und das ist hilfreich, um den Bewegungsablauf nochmal zu intensivieren. Und es ist auch hilfreich, wenn zum Beispiel jetzt die Kurve trotzdem nicht klappt, kann das ein wichtiger Baustein sein. Weil manchmal ist der Bewegungsablauf für manche wie ein Knäuel. Das erlebe ich auch. Und bei einer Kurvekehre passiert ja ganz viel auf einmal. Und wenn man den mal über ein mentales Techniktraining zerpflückt und auseinandernimmt, dann wird es für viele viel, viel klarer. Und sie kommen besser um die Kurve. Das heißt,
okay. Also und wir reden hier wirklich um wirklich mit Vorderbremse um die Kurve rum, wirklich mit Versetzen und da kommt auch die Problematik her.
Oder auch schon fahren. Ja, ich habe auch Teilnehmer, da klappt auch die Fahrkehre nicht, ne? Wichtig ist aber fürs mentale Techniktraining, dass ich wissen muss, wie es geht. Also ich brauche eine Bewegungserfahrung im Vorfeld. Deswegen mache ich das dann zum Beispiel das Spitzkerntraining 3 Stunden und danach machen wir nochmal das mentale Techniktraining.
Ja, okay, ja, aber als Gesamtpaket macht es natürlich wiederum Sinn.
Genau. Oder
weil
ich
dann fühle ich mich ja gut aufgehoben.
Genau, oder ich hatte einen Downhiller, der gesagt, ja, er sieht sich, wenn er sich das vorstellt, sieht er sich beim Droppen immer stürzen. Und nach dem mentalen Techniktraining sagt er, jetzt sehe ich mich nicht mehr stürzen.
Okay.
Muss halt schauen, ist es das mentale Techniktraining oder brauche ich eher eine Methode, um Blockaden zu lösen? Brauche ich vielleicht eher Selbstvertrauen? Brauche ich eher mentale Stärke? Das ist immer dann zu schauen, was braucht es.
Gibt es da auch so ein, wie soll man sagen, so ein Training für, ja, ich möchte es mal sagen, Nervenstärke. Es gibt so zwei Dinge, die ich eigentlich so, ach Gott, es gibt viele, die ich nicht erleben möchte, aber zwei Dinge, die ich nicht erleben möchte. Das ist, sollte ich Fußball spielen und gut, würde ich ungerne in der 90. Minute einen Elfmeter schießen müssen, weil ich kann mir das nicht vorstellen, was das sein soll, wie kann ich dieses ganze Stadion ausblenden etc. pp. Da wir Fußball ja alle nicht mögen, machen wir gleich weiter. Ich möchte auch nicht der Downhiller sein, der den Quali-Platz 1 rausgefahren hat, 30 Leute nach unten fahren lassen muss und dann nur mit diesem Mindset, ja, ich bin eh der Schnellste, starten soll. Ich würde schon neben dem Starthügel liegen.
Ja, und das ist aber was, wo super ist, prädestiniert für mentales Training, um genau in dem Moment auch stark zu bleiben. Und auch in dem Moment die Leistung nach unten zu bringen. Weil, wenn dein Stressniveau zu hoch wird, dann hat es Auswirkungen auf den Körper, es hat Auswirkungen auf die Augen, auf die Ohren, auf die Motorik. Das ist ja das Spannende, auf die Balance, das ist ja nicht nur im Kopf, sondern man kann beim Mountainbiken total gut sehen, was dann passiert mit dem Körper. Und genau das aufzugreifen, um dann im richtigen Moment stark zu sein. Und da wäre spannend, das ist immer für mich die Frage, was brauchst du? Und wenn ich glaube, was für dich die Lösung ist, liege ich normalerweise falsch.
Ah, okay.
Das heißt auch immer im Coaching, ich begleite dich auf dem Weg zu deiner eigenen Lösung. Und ich muss nicht, und ich kann es auch gar nicht wissen, was du brauchst, sondern das ist ein Prozess, was wir im Coaching rausfinden, zu schauen, was ist es denn genau, was dich da hindert? Was ist es genau, was dich da stresst? Das kann ja zum Beispiel sein, hey, das ist der Gegner. Oder das ist es, weil ich es jetzt besonders gut machen will. Das kann so unterschiedliche Gründe haben. Und ich weiß im Vorfeld die Lösung nicht. Das ist ja immer das. Und ich hatte auch schon Fälle, da ist eine Klientin rausgegangen und war total happy und es war ihre Lösung. Und das hat es auch das Thema für sie gelöst. Und ich habe mir bloß gedacht, und das war jetzt die Lösung, das hätte ich mir nicht gedacht. Und das ist genau das, was ich berate nicht. Ich sage nicht,
ja,
was
wollte ich sagen, ich glaube, das ist der große Unterschied ja auch zwischen Trainer und Coach, oder? Ja. Weil der Coach soll dich anleiten, dass du quasi selbst drauf kommst, nur er schubst dich halt in die richtige Richtung oder in die vermeintlich richtige Richtung und der Trainer weiß es einfach von außen besser, der sagt, fahr nach links und dann hast du nach links zu fahren.
Genau. Na, deswegen, da muss man schon auch wissen, das heißt, wenn du zu mir kommst, ich weiß noch nicht, was für dich die Lösung sein wird. Das ist in jedem Fall anders. Das macht es auch so komplex und Coaching ist mehr als ich gebe ein paar schnelle Tipps. Ja, das ist nicht nachhaltig. Und das macht es auch immer so schwer für mich zu sagen, ja, und was würdest du jetzt da sagen? Ja, ich kann da schon ein paar Tipps sagen und die Lösung kann was ganz anderes sein.
Das heißt, so dieses klassische Seitenlinien-Coaching, das gibt's irgendwie, oder? Da nicht, wo man ja so und so zunächst ja erstmal alles besser kann und dann von jedem schon mal auch direkt das Problem analysiert.
Ja, das ist eher im Fahrtechniktraining, ne? Aber deswegen dieses 3 Tipps für mentale Stärke oder so. 5 Tipps und du wirst ja Drops können, ja?
Ja.
Oh, ich habe es bisher noch nicht im Marketing genutzt, weil ich einfach nicht dahinter stehen kann. Ja, vielleicht müsste ich es mal im Marketing machen. Aber weil ich einfach weiß, wie komplex das ist. Und das ist einfach nicht mit, ich gebe mal schnell 5 Tipps. Ja. Britannia. Das ist.
Ja, aber ich glaube, weißt du, was ich meinte, so, dass letztes oder vorletztes Jahr, war es schon vorletztes Jahr, als Wally Höll einen relativ schwierigen Start in ihr erstes Profijahr hatte. Bei den Junioren alles abgeräumt und dann hat sie es gefühlt nie, ich übertreibe, ins Ziel gebracht. So, da ist man ja dann schnell dazu geneigt, dass man da wieder sagt, ja, die nimmt es jetzt zu verbissen. Oder ist es menschlich oder würdest du das dann sozusagen als Coach auch sagen, oh ja, ich sehe schon, wie sie guckt, das wird nix heute.
Boah, nee, also ich würde mir eher die Frage stellen, hey, ich bin mal neugierig, was es brauchen würde, damit es runterkriegt. Also das wäre eher, bei mir weckt das eher eine Neugierde, so. Das finde ich jetzt irgendwie spannend.
Du würdest eigentlich am liebsten direkt anrufen.
Ja, also das ist eher so diese Neugierde. Warum ist das so jetzt? Oder an was liegt es jetzt? Halt? Ja.
Ja, klar. Aber eben Ferndiagnose wieder schwierig, weil eben immer der Austausch das Allerwichtigste zunächst mal ist und so transparent wie möglich.
Ja, genau. Und weißt du, das ist ja immer aus meiner Wahrnehmung raus. Damit kann ich völlig falsch liegen. Ja, also so Ferndiagnosen, davon halte ich ehrlich gesagt nichts, sondern und Coaching besteht aus ganz viel Zeit, dir Fragen zu stellen. Und da bin ich derjenige, der deutlich weniger spricht. Hier im Podcast ist es umgekehrt. Jetzt spreche ich mehr, aber im Coaching habe ich einen kleinen Redeanteil. Und ich muss ganz viel zuhören. Ich muss gut zuhören. Ich muss vor allem auch die richtigen Fragen stellen. Und da sind wir auch geschult. Das sind eigene Fortbildungen, denen es nur um die Kommunikation geht. Nur um die richtige Fragestellung. Und das ist das, wo wir geschult sind, um dann auch weiterarbeiten zu können.
Sehr gut. Jetzt hast du ja vorher gesagt, Südafrika, warst du zum Coachen? Ich habe aber auch bei dir irgendwie gelesen, mal Sri Lanka war auch schon auf der Agenda, jetzt nicht zwingend zum Coachen, sondern da war ja du quasi als Fahrradbotschafterin, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, ich war einmal dort und ich bin ein Rennen gefahren, das war Yakatak Rumble in the Jungle, und dann haben sie mich, die Locals aus Sri Lanka, eingeladen, um dort Fahrtechnik zu unterrichten. Und da habe ich mir auch gedacht, so, boah, kann ich da vertrauen? Soll ich das machen? Und 2 Jahre später bin ich hingeflogen und wir haben 3 Tage Fahrtechnikkurs gegeben für die Locals, waren auch Mitglieder von der Nationalmannschaft dabei, weil das muss man sich so vorstellen, Nationalmannschaft sind dort Mitglieder von der Army.
Oh, okay.
Ja, so ist es organisiert, und eben auch die Locals, und wir waren natürlich noch im Land. Haben uns wirklich dieses wunderschöne Land angeschaut. Ich hatte 2 Kollegen dabei. Einer war Fotograf davon, und es war eine ganz, 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 ganz tolle und spannende Reise, ja, wo ich immer, immer wieder gern zurück dran denke.
Aber wirklich mit dem dezidierten Ziel, also ich sag's jetzt mal ganz salopp, Einheimischen das Fahrradfahren näher zu bringen, beizubringen?
Genau, wir hatten natürlich schon die Mountainbiker.
Ja.
Also das waren die Mountainbiker dort.
Ja, okay, ach so, okay, ja, das stimmt, weil ja ein Army-Team,
Mountainbike,
ja.
Fahrtechnik-Training. Das war das erste Mountainbike-Fahrtechnik-Training, das es in Sri Lanka gegeben hat.
Ist stark. Aber das passt ja dann eigentlich wieder in deinen Tenor mit selten in Deutschland.
Ja, da war ich auch echt noch viel unterwegs. Seitdem ich jetzt kein Profi mehr bin, jetzt bin ich schon viel, viel hier und bin nicht mehr so viel unterwegs. Aber ich hatte eine Wohnung. Warte mal, ich glaube, 170 Euro hat die im Monat gekostet, wo ich damals gewohnt habe, als ich Profi war. Und Kaltmiete. Und ja, die war auch so, dass du dort eigentlich nicht sein wolltest. Aber ich war auch wirklich kaum zu Hause. Also das war eine ganz tolle Zeit. Ich war ja bis Kanada, Schottland, Irland und so weiter unterwegs. Und ich würde es wieder genauso machen, und es ist auch gut, dass die Zeit vorbei ist.
Wie viel Zeit hast du jetzt auf dem Rad noch? Also nehmen wir mal natürlich deine ganzen Guidings und Coachings aus, aber ist es dann schon zu viel mit dem Fahrrad oder bist du sonst noch immer unterwegs?
Nee, ich bin schon gern unterwegs, bin auch gerade wieder ziemlich fit, also richtig fit. Ich habe schon so aktuell schon so 8, 9 Stunden, was ich in der Woche trainiere. Ja. Wir haben auch letztens echt eine richtig lange Rennradtour gefahren mit 170 Kilometer, wo wir echt flott unterwegs waren. Und so bin ich schon immer noch fit. Das ist natürlich kein Vergleich zu meiner Profizeit, aber ich bin da total happy damit, wie das
Aber
gerade ist und schaffe es auch.
170 Kilometer Rennrad stehen ja im krassen Kontext zu deinem. Was war, glaube ich, die letzte Ausbildungselement? Hast du nicht Gravity Coach auch noch jetzt abgeschlossen oder gemacht zumindest?
Ja, also ich war Dozentin und habe da mental innerhalb der Gravity Coach Ausbildung in Österreich unterrichtet und das war Zielgruppe Bikepark und Downhillfahrer. Ich fahre auch natürlich gerne auch noch selber Enduro oder Bikepark. Ich war auch letztens mit der Elke Rabeder im Bikepark unterwegs. Das war super. Elke ist ja früher auch Downhill World Cup und sowas gefahren. Aber ich fahre ehrlich gesagt auch gern mal Rennrad. Also gerade wenn ich viel auf dem Mountainbike unterrichte, eigentlich fahre ich die ganze Palette, also von Rennrad bis Cross Country, Fully, All Mountain, Enduro.
Ja, aber also ist
Vielleicht,
ja auch
ja.
gut, solange es zwei Räder hat und rollt, dann ist es ja super. Aber ich muss da noch mal einhaken. Gravity Coach, hilf mir mal. Wie stelle ich mir das vor? Weil zunächst würde ich sagen, bleiben wir mal einfach im Bikepark. Das ist ja so ein bei den meisten oder bei, ich sag mal salopp, 99% Learning by Doing. Um dann festzustellen, okay, ich habe vielleicht ein bisschen Talent, ah, ich habe weniger Talent. Und dann kommen ja vielleicht noch ein paar, die sagen, oh, da nehme ich mir mal einen Fahrtechnikkurs, um schneller durch die Kurven zu kommen. Ist es so etwas oder ist es ganzheitlicher?
Sag mal so, die Zielstellung sind Nachwuchstrainer im Downhill-Sport. Das
Ah.
heißt, das sind zum Beispiel Vereinstrainer, die Downhill-Rennfahrer trainieren. Vielleicht auch schon Jugendliche, ne? Oder auch Erwachsene oder auch im Bikepark. Das heißt, da geht es nicht nur um die Fahrtechnik, sondern es geht auch um die Trainingsplanung. Es geht auch ums
Ah, okay.
Athletiktraining. Und deswegen war ich auch dort für 2 Tage Mentalausbildung. Also.
Ah, die bringen nicht mir bei, schneller zu werden, sondern ich müsste schon in einem kleinen Team sein, wo ich schon einen Trainer habe und der Trainer wird dann ausgebildet.
Genau, das ist eine Train-the-Trainer-Ausbildung.
Train the Trainer.
Genau, das ist eine Trainer-Ausbildung für Fahrtechniktrainer, die im Bikepark Gravity-Bereich unterwegs sind. Ja. War eine tolle Ausbildung, geht 4 Wochen lang. Also sehr, sehr intensiv mit den Inhalten. Und das war einfach toll, da 2 volle Tage einfach am Start sein zu können und ja, dort gewesen zu sein.
Ja, Zeit ist auch generell so ein Ding bei dir, oder? Weil relativ viel Zeit dürftest du ja bei all deinen Tätigkeiten nicht mehr haben.
Ich glaube, ich bin ganz gut organisiert. Bin ganz gut strukturiert. Natürlich, du Selbstständigkeit zu tun gibt's immer was. Ich glaube, ich schaff's aber gut, obwohl ich viel arbeite, mir einen guten Rhythmus zu schaffen, so dass ich trotzdem auftanken kann, trotzdem motiviert bin und das gut vereinbaren kann. Ja, aber es ist schon so, dass ich viel arbeite. Aber ich denke, ich kriege da auch einen guten Rhythmus hin, ja.
Sehr gut. Kerstin, was sind die nächsten Pläne? Was gibt es für Projekte noch?
Ich habe noch eine Ausbildung, eine Fortbildung im Emotionscoaching im Dezember. Die gönne ich mir noch. Da freue ich mich auch richtig gut, auch richtig drauf. Ich bin noch im Urlaub ohne Rad.
Oh.
Das habe ich letztes Jahr das allererste Mal gemacht. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das überhaupt mal gemacht habe. Aber ich war letztes Jahr 3 Wochen ohne Rad unterwegs. Das war ganz, ganz toll. Und jetzt im Herbst bin ich wieder 1 Woche ohne Rad. Da freue ich mich auch schon drauf. Und du, ich bin ja jetzt hier wieder hergezogen ins Nürnberger Land seit Mai. Und es gibt noch so viel hier zu entdecken. Also ich freue mich gerade total, weißt du, aus der Haustür rauszugehen. Und auf Entdeckungstour zu gehen. Und das ist gerade auch für mich so ein Highlight. Ich muss gar nicht ins Auto steigen, sondern hey, hier in der Gegend, ich bin hier aufgewachsen. Es gibt hier noch so viele schöne Orte und Trails und Momente zu entdecken. Das ist sicherlich auch noch so ein Highlight.
Ja, das ist ja perfekt. Dann sind wir ja schon fast bei meiner letzten Lieblingsfrage. Aber eins muss man noch sagen. Wäre dein ganzes Thema nicht ein wunderbares Buchprojekt?
Jetzt kommen wir wieder beim Thema Zeit.
Ah.
Also ich könnte natürlich ganz viel drüber schreiben, auch das, was ich als Guide oder Trainerin erlebt habe.
Ja, vor allem, ich glaube, wird es so auch noch gar nicht geben, oder? Also natürlich Mental Health Bücher gibt es, glaube ich, ordentlich, aber mit dem Fokus Radsport.
Ja, da, ich müsste mal gucken, was es da, ich weiß nicht, was es da vielleicht auch so im US-Markt oder so vielleicht noch so gibt, aber...
Okay, aber ich höre raus, das Skript liegt noch nicht fertig
nein,
in
nein,
der
nein,
Schublade.
Nein, 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 und das ist aber wirklich ein Zeitthema. Also das, ich habe das auch noch nie in eine größere Auswahl gezogen, weil es einen ganz anderen Zeitaufwand benötigt. Klingt super, wie vieles andere auch. kann. Aber ich glaube, da bin ich echt aktuell zu fokussiert. Wer weiß, vielleicht wird es mal in die Tat umgesetzt, aber boah, das würde mich gerade zeitlich total sprengen.
Okay, dann warten wir da einfach weiter drauf. Wahrscheinlich gibt es auf deiner Website dazu irgendwann vielleicht mal ein Update.
Ja, schreib gerne mal für ein Magazin oder so, so kleinere Artikel. Das mache ich immer wieder gern. Gibt es auch regelmäßig. Aber das habe ich noch nicht ins Auge gefasst.
Nee, dann warten wir einfach, wie hast du es vorher so schön gesagt, die fünf besten Tipps, um besser zu droppen oder sonst irgendwas. Darauf warten wir einfach. Sehr schön. Dann Kerstin, dann kommen wir schon quasi zur letzten Frage, die ich immer stelle. Jetzt ist die Frage, entweder wir stellen sie wie immer mit, was ist dein Lieblingstrail oder würdest du einen Trail empfehlen, den die Leute unbedingt mal fahren sollen? Oder schaffen wir sogar bei dir eine Lieblingsübung, um sich salopp mental zu festigen, zu fokussieren? Aber du kannst auch sagen, nee, Trail ist mir wichtiger, dass ich euch mal schönes Nürnberger Land ins Herz lege.
Das würde ich in der Tat auch machen. Na klar, ich habe tolle Trails gefahren in meinem Leben. Und ich kann natürlich sagen, geht nach Kanada und macht das und das, ja. Aber manchmal liegt auch das Gute in der Nähe. Und es gibt hier im Nürnberger Land den Glatzenstein. Und es ist ein ganz, ganz toller Ort, wo ich sehr, sehr gerne sitze. Und an dem Ort kann man ganz toll eine Übung machen.
Okay.
Und eine Übung, um sich zu stärken, ist der authentische Stolz. Und zwar stärkt der authentische Stolz so das Selbstvertrauen, den aktiven Selbstwert. Und die Frage dahinter ist, was habe ich durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin. Und es ist jetzt ganz wichtig, dieses durch mein Handeln erreicht. Nicht, weil du Glück hattest. Nicht, weil die anderen so schlecht waren. Sondern hol dir mal eine Situation her. Was hast du durch dein Handeln erreicht, worauf du stolz bist? Und wenn du eine Situation hast, ist es jetzt ganz wichtig, dir die Situation herzuholen und das Gefühl im Körper nachzuspüren. Das ist die wichtige Verbindung. Das heißt, für die, die zuhören, die können, soweit es safe ist und sie nicht gerade im Auto sind, können kurz die Augen schließen und dieses Gefühl von Stolz für ein paar Momente nachspüren.
Okay.
Das wäre jetzt quasi die Verknüpfung.
Und das im besten Fall, wenn ihr euch am Glatzenkopf befindet.
Genau, ja. Und Glatzenstein und oder auch abends. Und wer Kinder hat übrigens auch eine tolle Übung mit seinen Kindern, sich das abends mal zu überlegen.
Auch wieder der Stolz.
Genau.
Mit den Kindern. Und dass die Kinder das eben auch machen.
Sehr gut. Gebe ich euch noch mit am Schluss die Übung.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, das probiert jetzt direkt jeder aus. Tatsächlich bitte nicht beim Autofahren, bitte auch nicht während dem Fahrradfahren. Macht es bestenfalls gerne während einer Tour, aber setzt euch hin, nehmt euch die Zeit, schaut, dass ihr safe seid. Vor allem, dass ihr auch mit euch im Reinen, das ist so eine Sache, wie man sich mit sich im Reinen ist, aber zumindest in Ruhe irgendwo das Ganze macht. Kerstin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich insofern eingeladen hast, dass du mich teilhaben hast lassen, so wie alle anderen auch. Und dann muss ich natürlich sagen, thank you for riding oder bei dir auch thank you for coaching.
Ja, sehr, sehr gern. Danke, Rainer, auch für das Gespräch mit dir.
Und wer jetzt noch ein bisschen mehr wissen möchte oder angefixt ist, der guckt einfach mal bei Kerstins Webseite vorbei. Das ist ganz einfach, kerstin-kögler.de, und da wird euch wirklich nochmal schön weitergeholfen. Da könnt ihr gucken, was gibt es für Coachings, was gibt es für Seminare, was gibt es für Online, ja, Events etc. mit Kerstin. Und da guckt ihr euch dann mal wirklich um, damit ihr alle wirklich am besten mental frei mit einer guten Fahrtechnik über die Trails sicher und munter drüber kommt. Wenn ihr noch Inspiration braucht, kann ich auch Instagram-Kanal von Kerstin auch noch sehr ans Herz legen. Da gibt es jede Menge Kundenstimmen und Inspirationen und kleine Einblicke in ihren Alltag. Und apropos Instagram, da, wenn ihr schon da seid, schaut bei Thank You for Riding vorbei. Mal folgen, mal liken, verpasst ihr nichts mehr und seid immer auf dem neuesten Stand. Dann könnt ihr direkt auch noch bei Deuter vorbeigucken. Da ist immer gut. Jede Menge Content, auch auf der Webseite. Schaut da einfach mal vorbei, informiert euch. Und ansonsten, ihr wisst ja wie immer, bleibt gesund, wir sehen uns auf dem Trail und ansonsten verbleibe ich wie immer. Thank you for riding, riding. Thank you for riding, 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 riding.